Fortsetzung machen mit der Betrachtung des Philipperbriefes im zweiten Kapitel und lesen von Vers 19 bis Vers 30, das ist dann das Ende des zweiten Kapitels. Überschrieben ist dieses Kapitel oder dieser Abschnitt Empfehlung des Timotheus und des Epaphroditus. Der Apostel Paulus schreibt: Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diese nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener, einen Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank dem Tode nahe, aber Gott hat sich seiner erbarmt, nicht aber nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmet ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienste für mich auszugleichen. Soweit das Ende des zweiten Kapitels. Wir haben heute Morgen unter der Überschrift Aufforderung, Vorbild in der Welt zu sein, etwas gehört, wie das ganz praktisch sein kann und sein soll. Das heißt, ein Leben im Glaubensgehorsam. Lieben, wenn ich an Glaubensgehorsam denke, dann fallen mir immer drei Gs ein, außer diesem Glaubensgehorsam: ganz, gleich und gern. Da umfasst alles, was mit dem Glaubensgehorsam zusammenhängt. Nicht halbherzig, sondern ganz. Echte, ganze Hingabe. Von dieser echten, ganzen Hingabe werden wir heute Abend auch an diesen drei Männern, die uns wieder hier vor Augen gestellt werden, noch etwas weiter erkennen. Aber wir haben auch etwas gehört und da haben wir noch nicht so sehr viel darüber gesprochen. Es muss auch sein ohne Zweifel. Keine zweifelnden Überlegungen. Und auch da habe ich so eine Gedankenkette ganz kurz. Danken schützt vor Wanken. Und loben, das kennt ihr alle, aber ich will es euch mal wieder in Erinnerung rufen, und loben zieht nach oben. Wisst ihr, wie es auch weitergeht? Aber die Zweifel, die kommen vom Teufel. Und deshalb sagt der Jakobus im ersten Kapitel, wir sollen eben nicht zweifelnde Überlegungen haben, denn wie könnt ihr, wenn ihr zweifelt, erwarten, dass Gott eure Gebete erhört? Der Zweifler hat keine Verheißung. Man sollte den Zweifel nicht hochjubeln und sagen, das gehört dazu. Nein, ein Gläubiger soll nicht zweifeln, denn das passt nicht zum Glaubensgehorsam. Wenn ich dem Herrn nicht zutraue, dass er das gesagt hat, was er hier in der Schrift hat, wenn ich da Fragezeichen mache, dann steckt da nicht der Heilige Geist dahinter. Der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert. Und deshalb brauchen wir und dürfen wir da auch keinen Zweifel hegen. Und wenn Zweifel kommen, zweifelnde Überlegungen, dann lasst sie uns hinweghalten und sagen, weg damit, ich will glauben. Wisst ihr, der Thomas wird dann oft einmal angeführt, der sogenannte zweifelnde und ungläubige Thomas. Der Herr hat in seiner Barmherzigkeit ihn auch nicht hinausgetan, hat gesagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber was sagt er denn? Thomas, nachdem du nun gesehen hast, nachdem du nun deine Hände in meine Seite gelegt hast, glaubst du? Und was sagt der Herr dann? Selig, glückselig sind die, die da glauben, ohne geschaut zu haben. Also nicht zweifeln, sondern glauben, dass der Herr das so gesagt hat. Der Herr hat ja auch gehorsam bis zum Tode am Kreuz uns das große Vorbild gegeben. Und ich sagte vorhin, dass wir vier Vorbilder hier haben. Und wer einmal aufmerksam hingehört hat und weiß, der stellt fest, dass das zweite Kapitel eingerahmt ist von diesem Gedanken. Im zweiten Kapitel haben wir zuerst einmal etwas vom Leiden des Herrn gehört. Er war gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Dann haben wir von Paulus gehört, dass er bereit war, sich als Trankopfer für das Opfer und den Dienst unseres Glaubens bestrengt hinzugeben. Und jetzt hören wir von diesen beiden weiteren Mitarbeitern, vom Timotheus und von Epaphroditus, dass auch sie uns Vorbilder sein können in der Hingabe an diesen Herrn. Es beginnt also mit dem Leiden des Herrn, endet aber auch mit den Leiden der Mitarbeiter. Erlebenden Paulus sagt das uns immer wieder. Erstens einmal, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert geachtet der Herrlichkeiten danach. Und er sagt doch, wir werden durch Leiden zur Herrlichkeit geführt werden. Und das müssen wir einfach in unserer Hingabe auch berücksichtigen. So am anderen Ufer, da steht unser Herr ja wohl. Aber wir sind ja noch unterwegs. Und auf dem Weg unterwegs, da gibt es schon Leiden. Und das wissen wir alle. Wir haben mehr oder weniger etwas an Sorge und Nöte zu tragen. Gott sei Dank, der Herr legt uns Lasten auf, aber er hilft uns tragen. Und lernen wir es im Aufblick zum Herrn ertragen. Ich sage noch einmal einen Vers, der mir sehr, sehr hilft in dieser Beziehung. 1. Korinther 10, Vers 13. Der Herr aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass eure Prüfungen, eure Versuchungen, ja, eure Leiden so werden, dass ihr sie nicht ertragen könntet. Er wird den Ausgang schaffen, wir können sie tragen, weil wir das Ziel vor Augen, ihn erleben dürfen. Nun wollen wir uns einmal den Mitarbeiter Timotheus anschauen. Der wurde zwar in den ersten Versen genannt als Mitarbeiter des Paulus. Paulus war ein moderner Mann, wir würden sagen, er war ein Teamarbeiter. Und Paulus ist für uns auch ein deutliches Zeichen, dass er das Generationenproblem, was es zu allen Zeiten gab, hervorragend gelöst hat. Er hat sich nämlich mit den jungen Mitarbeitern, die er hatte, so eingesetzt und so eins geworden ist mit ihnen. Da war er nicht der große, unnahbare Paulus, sondern er war für sie der Vater in Christus Jesus. Und mit welcher Liebe und mit welcher Fürsorge er sich auch für seine Mitarbeiter eingesetzt hat. Es war ja nicht nur Timotheus, es war ja nicht nur Epaphras, sondern Epaphroditus, es war Silas, es waren ja eine ganze Reihe, Titus und noch viele andere werden genannt. Und alle wurden geprägt durch ihn. Das erinnert mich an den Psalm 148. Dort wird uns nämlich eine schöne Antwort auf das Problem der Generationen gegeben. Und ich habe den Eindruck, das Generationenproblem ist auch eines der großen Gemeindeprobleme. Was wird nicht alles unternommen, damit die Jugend nicht wegläuft, sondern kommt oder da bleibt? Und da wird nicht immer gefragt, was dem Herrn wohlgefällig ist, sondern was man alles machen könnte. Wir haben schon erlebt, dass eine Gemeinde einen wunderbaren Umbau vorgenommen hat mit Marmortreppen und einer Vorhalle, Jugendräume hergestellt und die Jugend ist dann doch nicht so gekommen, wie sich das die Brüder gedacht haben. Ich denke, wenn wir den Psalm 148 einmal lesen, da heißt es, ihr Jungen und ihr Mädchen, also ihr Jugend, sollen gemeinsam mit den Alten den Herrn loben. Wisst ihr, und das Loben zieht nach oben und das fügt uns auch zusammen. Und wenn wir mit unseren jungen Geschwistern wirklich das rechte Lob, die rechte Anbetung emporheben, dann werden die geistig gesinnt sein, sehr wohl erkennen, dass wir zusammengehören. Denn die Gemeinde des Herrn Jesus ist eine Familie, und in einer Familie gibt es Kinder, gibt es Jugendliche, gibt es Heranwachsende, gibt es Mittelalter, aber auch die Alten zusammen. Und so ist es in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus hat es ja nur in besonderer Weise verstanden, mit diesen jungen Leuten umzugehen. Natürlich bemühen wir uns Ältere heute auch, immer einen so einen Timotheus zu haben. Und das ist ja auch die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde und der Verantwortlichen, sich umzuschauen nach jungen, befähigten Leuten. Nur sind eben zwei Bedingungen Voraussetzungen. Es muss erstens einmal einer sein wie Paulus in dieser Hinsicht, der die Verantwortung sieht, auch bereit ist, auf die Jungen einzugehen und sie wirklich in der Liebe zu tragen als geistlicher Vater. Aber auf der anderen Seite muss eben auch einer von den jungen Leuten bereit sein, Kind im Geiste so zu sein, wie Paulus es von Timotheus aus sagen kann. Er sagt ja, er war mir ein treues Kind im Glauben, ein treuer Mitarbeiter. Eben der Johannes Markus war es am Anfang nicht, der ist weggelaufen, der Neffe von Barnabas. Er kam auch später zurecht, das war schön. Aber merkte einmal, gerade bei der Geschichte Johannes Markus, da war nicht der Paulus, der ihn zurechtgebracht hat, sondern Petrus. Petrus hatte wieder die Gabe, einen, der versagt hat, wieder zurechtzubringen. Paulus war da etwas strenger. Er hat gesagt, mit einem, der wegläuft, kann ich keine Verantwortung mehr übernehmen für eine neue Missionsreise. Dadurch kam es dann leider zu Spannungen zwischen Barnabas und zwischen Paulus. Aber die Heilige Schrift zeigt uns doch, dass sie mehr geneigt war, die Haltung des Paulus zu akzeptieren, der auch einmal Nein sagte, wenn einer von denen, die er berufen hatte, einfach weggelaufen ist und versagt hat. Schön ist nun auch, dass der Petrus aber den Johannes Markus wieder zurechtgebracht hat und Paulus später in seinen Schreiben schreibt, sorgt dafür, dass Johannes Markus auch bei mir ist. Er kam wieder zurück, er kam wieder zurecht. Ihr Lieben, der Heilige Geist kommt mit allen zurecht, auch mit den Versagern. Und ein Bruder sagte einmal, der Herr hat schon mit schwierigen Leuten zu tun. Er muss sehr geduldig sein mit seinen Nachfolgern. Denkt an Petrus und an euch selbst. So ist es doch tatsächlich. Wir sind ja alle irgendwie anders. Da ist jeder Einzelne, der eine gewisse Geisteshaltung, der eine gewisse Geistesbegabung hat, Aber hier stellt uns nun der Apostel Paulus eben diesen Timotheus vor als ein besonderes Vorbild. Wer die Geschichte des Timotheus kennt, der weiß, er war kein so Kämpfernatur. Paulus musste ihm einmal schreiben, Timotheus hat ja zwei Briefe an ihn geschrieben, das ist auch bedeutend. Paulus schreibt zwei Briefe an den Timotheus, Timotheus sagen sie in Rumänien. Zwei Briefe schreibt er und im ersten Timotheusbrief ermahnt der Apostel Paulus den Timotheus, wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit bekommen, Timotheus, sondern den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Und da muss er auch ihn einmal ermahnen, Timotheus, trinke einmal ein bisschen Wein. Das wird natürlich von den Blaukreuzleuten ein bisschen anders gesehen als wir. Es steht aber in der Bibel. Timotheus hatte ein Magenleiden und deshalb sollte er nicht immer Brunnenwasser trinken, sondern ab und zu auch mal ein bisschen Wein. Und es wird festgestellt, dass ein guter Rotwein, den gab es ja da in der Hülle und Fülle, eine sehr gute Wirkung hat. Nur ermahnt natürlich der Apostel Paulus gleich, werdet voll Heiligen Geistes und nicht voll Wein. Das ist ein großer Unterschied, ob man ein Schlückchen Wein trinkt als Arznei oder ob man statt voll Geistes voll Weines wird, was ein unordentliches Leben nach sich zieht. Timotheus war ein Grieche, also kein Jude. Sein Vater wird wahrscheinlich ungläubig gewesen sein, aber er hat eine jüdische Frau geheiratet, dieser Vater von Timotheus. Wisst ihr, wie die Mutter von ihm heißt? Das war die Eunike. Und der Timotheus war in der glücklichen Lage, in einer sehr frommen Generation Sippe aufgewachsen zu sein. Die Oma war nämlich auch sehr fromm. Wisst ihr, wie die heißt? Luis. Das heißt, die Großmutter und die Mutter waren ganz entschieden gläubige jüdische Frauen. Und die haben nun, und da sehen wir auch wieder, wie wichtig das ist, ihren kleinen jungen Timotheus herangezogen, ihm das Wort Gottes beigebracht, so dass Paulus sagen konnte, das hast du ja von Jugend auf gelernt. Und das konnte Gott gebrauchen. Er muss ihn allerdings auch in manchen Dingen ermahnen, Timotheus, entfache die Gnadengaben, die du bekommen hast. Lebe sie aus. Lass sie nicht brach liegen. So musste auch Timotheus lernen. Aber da war er eben bei dem richtigen, geduldigen Lehrmeister des Paulus. Und deshalb stellt uns Paulus diesen Timotheus in besonderer Weise vor. Sein Kind im Glauben. Und so ist auch Timotheus ein Zeichen der absoluten Hingabe. Paulus sagt von ihm, ich habe keinen besseren. Und weil ich jetzt keinen besseren habe, werde ich gerade den Timotheus jetzt nach Philippi schicken. Lieben, auch da sehen wir die Selbstlosigkeit des Paulus. Man stelle sich einmal vor, jetzt hat er einen solchen guten, sein Kind im Glauben, mit dem er durch dick und dünn im Kampf für das Evangelium gegangen ist. Timotheus war wohl dabei, als es ihm dort in Philippi damals so schlecht gegangen ist, als er hinausgeschleift wurde, als er im Gefängnis ausgepeitscht wurde. Das hat Timotheus alles miterlebt. Die beiden waren ja Kampfesgenossen. Und jetzt gibt er ihn, an dem sein Herz wirklich so hing, gibt er ihn jetzt frei, um ihn nach Philippi zu senden, damit er den Philippern dort dienen kann. Und jetzt will Paulus wissen, wie geht's denn denen in Philippi jetzt? Ich möchte das gerne wissen, dass ich innerlich wieder etwas beruhigt werde. Und so hat Paulus diesen Timotheus an viele Brennstellen geschickt, wo es notwendig war. Sogar an die Gemeinde in Ephesus hat er ihn einmal geschenkt. Er war zweimal in Korinth, hatte eine schwere Mission, den Korinthern klarzumachen, dass sie Unrecht tun, wenn sie den Apostel Paulus da nicht anerkennen als Apostel. Und Timotheus hat sich überall sehr, sehr gut gehalten. Nicht durch sich, aber durch seine Bereitschaft, sich leiten zu lassen vom Herrn. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das war nun der Timotheus, sein Mitarbeiter, aber jetzt habe ich auch euch schnell den Epaphroditus, den habe ich jetzt sofort gesandt. Den Timotheus behalte ich noch so lange hier, bis ich weiß, wie es mit mir ausgehen wird. Und dann kann er euch diese Mitteilung machen, wie es weitergeht. Entweder der Timotheus kommt zu euch und ermuntert euch, oder ich selber komme mit zu euch, dann wird großes Wiedersehen sein. Aber den Epaphroditus, den schicke ich euch jetzt sofort. Warum? Die Geschwister in Philippi haben gehört, den, den wir gesandt haben, und jetzt kommt wieder der zweite Grund, warum er den Philipperbrief geschrieben hat, gibt er dem Epaphroditus diesen Brief mit und sagt, geh ganz schnell nach Philippi zurück. Die Geschwister haben erfahren, dass du todkrank bist. Und jetzt haben sie Angst bekommen. Da haben gesagt, jetzt haben wir den Epaphroditus zu dem Paulus geschickt, damit er Kraft und Unterstützung bekommt, die Gabe hinbringen, das war ja noch das Einfachste, aber ihn in der Gefangenschaft zu unterstützen, zu stärken. Jetzt wird er krank und was macht er? Wir wissen es nicht. Paulus sagt, ich schicke ihn euch zurück. Paulus hat nämlich manche schlechte Erfahrungen auch mit Brüdern gemacht. Er sagte, sie haben alle nicht mehr so gewollt, wie ich eigentlich will. Vielleicht hat er viele gefragt, bist du bereit für mich nach Philippi zu gehen? Ja, lieber Paulus, momentan habe ich keine Zeit und momentan ist das Wetter nicht so ganz günstig und momentan, Paulus, ist die Situation ein bisschen schwierig mit dir. Man weiß ja gar nicht, was noch mit dir wird, ob du nicht vielleicht vom römischen Kaiser doch verurteilt wirst. Und dann heißt es, das sind die, die einen Zuchthäusler da unterstützt haben und alles. Paulus musste auch hier feststellen, bei seiner letzten Verhandlung vor dem kaiserlichen Rat musste er sagen, da stand ich ganz alleine da. Es war keiner mehr da, der sich für mich eingesetzt hätte. Aber er sagt dann gleich auch, der Herr rechne es ihnen nicht zu und ich war eben doch nicht allein, denn der Herr stand mir bei. Und so sehen wir, dass der Apostel Paulus nun also den Epaphroditus wegschickt. Und welche Herzenshaltung dieser Apostel Paulus diesem Epaphroditus gegenüber hat, das kommt schon zum Ausdruck, in welchen Beziehungen er ihn nennt. Zuerst, was kommt das Wort Bruder? Wisst ihr, in der ganzen Heiligen Schrift gibt es das Wort Bruder als die höchste Auszeichnung und Anerkennung, die Geschwister untereinander, Brüder untereinander haben. Ach, was gibt es heute alles für Titel? Da gibt es den Missionsdirektor sowieso und da gibt es den Pfarrer sowieso und dann den Dekan so und den Bischof so. Auch wenn man diese Leute mit Bruder anredet, ich habe schon einmal eine Korrektur gehört, da hieß es dann, das ist die Frau Doktor. Aber ich habe gesagt, ich habe immer gedacht, dass Schwester der schönste Titel ist für ein Kind Gottes, wenn wir uns anreden. Ist heute nicht mehr so ganz üblich, aber Paulus sagt nicht, der und der Titel. Nein, er sagt, das Allerkostbarste, was ich bei Epaphroditus sagen kann, er war und ist mein Bruder. Ehrentitel. Denken wir doch daran, wenn wir mit Brüdern umgehen und auch natürlich mit Schwestern, dass sie vom Herrn Erlöste, Erkaufte sind durch sein Blut und dem Herrn genauso kostbar sind wie wir auch. Dann fällt es uns vielleicht nicht mehr so schwer, sie höher zu achten als uns selbst. Oder wollen wir mal sagen, wenigstens gleich zu achten als sich selbst. Dann halten wir nämlich nicht mehr über uns als ich gebührt. Dann sagt er als zweites, er war mein Mitarbeiter. Lieben, das sagt man nicht, wenn einer weggelaufen ist. Das sagt man nicht, wenn einer uns dauernd enttäuscht und sagt, ich habe momentan keine Zeit. Wisst ihr, es gibt Geschwister, die möchte man mit irgendetwas beauftragen. Die sind sehr willig, aber die haben nie richtig Zeit. Der Terminkalender ist immer voll. Ja, ich würde ja gerne mit nach Rumänien fahren und ich würde ja gerne dies und jenes tun. Aber jetzt in den nächsten paar Wochen geht's leider nicht, da ist der Terminkalender voll. Wenn die paar Wochen rum sind, man fragt wieder an, hast du jetzt Zeit? Ja, jetzt ist ja wieder was Neues dazugekommen. Wisst ihr, da verliert man manchmal auch den Mut, noch zu bitten zur Mitarbeit. Ich würde einen solchen Bruder, der mich so ein paar Mal enttäuscht hat, auch nicht so ganz spontan sagen, Mitarbeiter. Ich würde ihn als Bruder achten und lieben, im Bilde gesprochen. Aber Paulus konnte sagen, dieser Epaphroditus, das ist ein Mitarbeiter. Wenn ich zu dem sage, gehe dorthin, dann geht er. Wenn ich ihn mit einer Auftrag beauftrage, dann macht er das. Der arbeitet mit am Evangelium. Und, da sagt er, nicht nur Mitarbeiter, sondern Mitstreiter. Ihr Lieben, Arbeit im Reiche Gottes ist nie Spaziergang und auch nie Hobbytätigkeit, sondern immer mit Kampf verbunden. Da sorgt schon der Fürst dieser Welt dafür, dass wir alle möglichen Ausreden finden. Da sorgt manchmal der Fürst dieser Welt auch dafür, dass er Dinge schickt, wo wir selber nichts dafür können. Da geht man wegen gerade das Auto kaputt, wenn man es braucht. Das muss man hinnehmen. Da kann es sein, dass plötzlich irgendwas passiert. Man steht im Stau. Ich habe das erlebt. Ich hatte oben in Rostock eine Evangelisation. Ich war ein bisschen eng in der Zeit, hatte vielleicht so 4-5 Stunden kalkuliert und brauchte 8 Stunden. Ich hing im Stau. In den letzten 100 Meter vor Rostock lief überhaupt nichts mehr. War damals in der damaligen DDR, war nicht mehr voranzukommen. Um 6 Uhr stand ich im Stau. Dann habe ich gedacht, naja, um 7 Uhr könnte es vielleicht auch noch reichen. Aber ich kam erst um 11 Uhr dort an. Ich wusste aber, dass der Bruder, der mich eingeladen hatte, selber auch evangelistischen Dienst tut. Das war meine Beruhigung. Ich wusste, die Gemeinde in Rostock steht noch nicht da und sagt, der Erwin ist nicht gekommen, dann müssen wir halt wieder heimgehen. Sondern er ist dann nach vorne gegangen, hat den Dienst getan. Er war dann glückselig, dass ich um 11 Uhr dann wenigstens noch ankam. Aber so gibt es manchmal Situationen, die wir nicht vorher beherrschen können. Epaphroditus war ein Mitstreiter. Und er hatte auch ein gutes Zeugnis bei den Philippern. Er ist nämlich, sagt Apostel, euer Abgesandter, euer Diener. Und jetzt gibt er ihm diesen Brief mit. Man sieht, wie Paulus da auch immer besonnen handelt. Er weiß es ganz genau, die Geschwister in Philippi sind bei all ihrer Großzügigkeit natürlich vielleicht jetzt etwas misstrauisch geworden. Wenn der Apostel Paulus nun gesprochen hat, sie haben mich alle verlassen, vielleicht sagt der eine und der andere auch, ja, der Epaphroditus, der hat es ja genauso gemacht. Dass er krank war, das war ja Pech, aber nachdem er wieder gesund worden ist, warum ist er denn nicht geblieben? Also, sagt Paulus, diesem Gedanken werde ich vorbeugen. Ich werde ihm schreiben, nicht Epaphroditus ist zu euch zurückgekehrt, sondern ich sende euch den Epaphroditus wieder zurück. Das will ich haben, erkennt das als meinen Willen an und tut das, was ich wünsche. Nehmt ihn auf in Liebe, ehrt ihn besonders, denn er war bereit, sein Leben für das Evangelium in der Krankheit hinzugeben. Und deshalb musste der Epaphroditus dann diesen Brief mitnehmen und sagen, also ihr lieben Geschwister, ich habe euch Grüße von Paulus auszurichten. So und so ist es gewesen. Und dann hatten die Geschwister Verständnis, nahmen ihn in Freude auf. Er war ihr Abgesandter, ihr Diener. Aber jetzt kommt wieder das 10. Mal die Freude, Der Apostel Paulus kann sich auch darüber noch freuen. Und das ist das Typische an ihm. Er denkt jetzt nicht an sich, dass der Epaphroditus weg ist. Er denkt nicht daran, dass auch Titus unter Umständen bald weggeht. Er denkt nicht so sehr daran, wie es jetzt ausgeht mit dem Prozess, sondern er denkt in allem an die Geschwister und an seine Mitarbeiter. Ihr Lieben, ist das nicht das verwirklicht? Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wisst ihr, das sind ja keine leeren Worte, sondern Paulus hat das ausgelebt, was er den anderen gesagt hat. Man stelle sich einmal vor, dieser Paulus, er schreibt es in 1. Korinther 9, schreibt er das ganz deutlich. Er sagt, ich kämpfe darum, ich ringe darum, dass ich nicht rede und dabei selber verwerflich werde.